Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns das Evangelium dieses Sonntags, den Text für den Himmelfahrtsgottesdienst aus der Apostelgeschichte, also lautend. In Aposteln zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkehren, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der da heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und wir bitten dich, Herr, unser Gott, dass du dein Wort jetzt uns öffnest, dass dein Wort lebendig wird, dass es spricht, dass es unsere Herzen berührt. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ein Freund von mir wollte seiner Familie erklären, was Himmelfahrt ist, und erzählte dazu die Himmelfahrtsgeschichte, so wie wir sie eben gehört haben. Und da meinte einer seiner Kleinen, das war der Kleinste überhaupt, wie der Jesus endlich im Himmel angekommen war, sagte Gott Vater zu ihm, bleib jetzt mal lieber hier oben, sonst passiert dir wieder was. Tja. Das ist doch sehr kindgemäß gesprochen und trifft nicht so ganz das, was Jesus hier gewollt hatte, als er auf die Erde kam, um für uns da zu sein und uns hier den Himmel nahe zu bringen. Der erste Punkt heißt Himmelfahrt verstehen. Da schreiben einige Schüler, befragt, was sie unter Himmelfahrt verstehen. Bei der Weltraumfahrt gab es schon einige Fehlstarts, bei der Himmelfahrt jedoch verlief der Flug von Jesus reibungslos. Und das schien einigen Schülern der wesentliche Unterschied zu sein zwischen der Weltraumfahrt und der Himmelfahrt. Und ein anderer schreibt, die Himmelfahrt war kein technisches Wunderwerk und längst nicht so kostspielig. Jesus ist mit eigener Kraft geflogen. Naja, immerhin. Es gibt auch nachdenkenswerte Aussagen, und da sagt einer, Jesus ist wohl kaum mit einer Rakete hochgestiegen, denn vor 2000 Jahren gab es noch keinen Treibstoff. Außerdem würde Jesus wohl in größeren Höhen unter Luftmangel gelitten haben, was nicht zu bestreiten ist. Wir können uns da nur anschließen, wenn wir von Himmelfahrt reden und die Berichte hören, wie die Wolke kommt, wie diese Wolke Jesus hinwegnimmt. Und wenn wir uns da vorstellen, dass diese Wolke auf einmal mit Raketentreibsatz aufwärts fliegt, dann versagen meine Vorstellungen. Und dann diese typischen Bilder, Zeichnungen von früher. Da ist die Wolke, da ist Jesus mit Kopf und Oberkörper schon halb drin und die Beine baumeln noch unten heraus. Er ist schon von der Erde halb entrückt. Da kann man sich wirklich nur fragen, wohin ist er denn geflogen und wie schnell ist er denn eigentlich geflogen? Wir sind heute ja unheimlich schlau. Wir können sogar mit Lichtjahren rechnen. Und wenn wir das ausrechnen würden, dann kämen wir ganz schnell dahinter, dass Jesus so fürchterlich weit trotz Raketentreibsatz noch nicht gekommen sein kann. Wenn wir das Jahr 0 zugrunde legen als sein Geburtsjahr und 33 als sein Sterbejahr, dann hätten wir 2012 minus 33, das macht nach Adam Riese 1979. Dann wäre Jesus jetzt mal gerade 1979 Lichtjahre von der Erde entfernt. Viel weiter als hinter dem Mond kann er eigentlich nicht sein. und das ist natürlich genau die Sache, weshalb viele die Himmelfahrt gerne unter einem technischen Blickwinkel angucken, mit der ganz einfachen Absicht. Man möchte den lieben Gott am liebsten hinter dem Mond haben und merkt gar nicht dabei, dass man selbst hinter dem Mond ist, denn so eine Himmelfahrt meint etwas ganz anderes. Die Himmelfahrt ist nicht technisch zu verstehen. Die wäre nicht mal zu verstehen, wenn wir technisch erklären könnten, denn man stelle sich vor, da wäre ein Fotograf dabei gewesen und hätte diese eine Szene fotografiert. Was würden wir denn dann verstehen? Wenn ein Fotograf in ein Theaterstück kommt und knipst nur eine einzige Szene, man weiß von dem ganzen Spiel sonst nichts, dann versteht man von dem Stück nichts. Eine Momentaufnahme nützt gar nichts. Man muss schon das Drehbuch kennen, man muss schon das Ganze kennen. Und da langt es eben einfach nicht, dass man mit seinen verengten technischen Augen sehen will, so wie man sich das vorstellen möchte. Und so gerade lässt es sich nicht vorstellen, denn dazu sind unsere Augen zu blind. Das ist zwar unangenehm, aber die Wahrheit, das müssen wir so deutlich sagen. Wir sind eben Menschen mit für göttliche Dinge blinden Augen. Ich habe noch ein Ohr, das ist schon lange her. Da flog der russische Kosmonaut Tito in den Weltraum und sagte anschließend, er hätte bei seinen Weltraumflügen Gott gesucht und nicht gefunden. Er glaube deshalb nur an den Menschen und seine Möglichkeiten. Und dann kommt der amerikanische Astronaut John Glenn und sagt ebenso, auch er hätte Gott nicht gefunden, aber er hat ihn da auch gar nicht gesucht. Und das ist wesentlich intelligenter, denn der John Glenn konnte dann fortfahren, ich habe ihn deshalb dort nicht gesucht, weil ich nicht darauf angewiesen war, Gott hinter dem Mond oder in der Kälte des Weltraums oder in fernen Galaxien zu suchen. Ich war nicht darauf angewiesen, sagte er, denn lange vorher, bevor ich meinen Weltraumflug startete, hatte ich schon Frieden mit Gott gefunden. Ich kannte Gott schon hier auf der Erde und dazu brauchte ich nicht in den Weltraum zu steigen. Das ist ein ganz wesentlicher Hinweis für die Himmelfahrt. Ist Jesus nun so furchtbar weit weg, hinter dem Mond, für uns unerreichbar? Er hat mit dieser Erde voll zu tun. Aber er lässt sich nicht auf diese technische Art festlegen. Es geht, und das ist nun die nächste Frage, darum, wo er ist. Es geht um den Himmel. Und wo ist der Himmel? Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Die Bibel sagt nicht, der Himmel ist hinter dem Jupiter oder hinter dem Saturn oder sonst wo. Und wenn wir nur weit genug fliegen, dann kommen wir automatisch dahin. Das könnte dem Menschen so passen. Aus der Werkstatt der modernen Theologie, stammt ein Gedicht, das mit Himmelfahrtssong überschrieben ist. Es lautet, die Bibel sagt, vor langer Zeit flog Gottes eigener Sohn bei Tagesanbruch himmelwärts zu seines Vaters Thron. Seit diesem Tag erwartet man den Gottessohn zurück, doch wartet man noch heute darauf und hat damit kein Glück. Mancher sucht ein Paradies im Himmel, weil er dabei ganz vergisst, dass ein Paradies auf Erden besser für die Menschen ist. Tja, diese Ahnungslosen, Die Engländer haben es leichter als wir. Die haben zwei Begriffe für Himmel, Sky und Heaven. In den Sky, da kann man mit Fernrohren gucken. Sky ist das Universum mit Sonne, Mond und Sternen. Der Himmel im Vater unser jedoch, der heißt Heaven. Und da kann man nicht mit Teleskopen und Radargeräten hineinforschen. Jesus ist nicht hier in den Sky, sondern in den Heaven gegangen. Und er ist aus der raumzeitlichen Dimension in die geistliche Dimension übergegangen. Und wenn ein Weltraumfahrer alle 100 Millionen Milchstraßen aufsuchen könnte, so würde er niemals Gott begegnen, weil Gottes Thron nicht im Sky ist, sondern im Heaven ist, zur Rechten Gottes des Vaters. Der Himmel ist da, wo Gott ist. Und Gott ist wie die Luft um uns herum, die wir zum Atmen brauchen und ohne die wir nicht leben können. Er ist überall da und hält doch noch seine Hand unter den Kosmos und trägt diesen ganzen Kosmos. Und wenn es ihm gefallen würde, wie ein kleines Kind mit einem Ball zu spielen, dann würden wir hier nur auf und ab hüpfen und würden uns nur wundern und nichts erklären können. Das war den Himmel, die Himmelfahrt, verstehen. Mein zweiter Punkt heißt, den Himmel verschwimmeln. Junge, was für ein Wort, verschwimmeln. Das kommt aus dem großen Wortschatz nicht hervor. Das kennen wir in Deutschland gar nicht weiter. Aber es kommt in Grimms deutschen Wörterbuch vor. Das ist ein bildhafter, ein kraftvoller Ausdruck. Etwas verschwimmeln lassen meint, etwas ins Taumeln bringen, verkommen lassen. Und gebraucht hatte das vor einiger Zeit auf einem Parteitag der Linken ein linker Abgeordneter. Und der sagte dann, wir dürfen den Sozialismus nicht zu einer Illusion verschwimmeln lassen, so wie Christen vom Himmelreich sprechen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das merkt ihr. Nicht verschwimmeln lassen. Und das ist ja auch ein schönes Wort, das kann man ja ganz leicht behalten. Nehmt es ruhig mit. Wir dürfen uns den Himmel und die Himmelfahrt nicht verschwimmeln lassen, nicht ins Taumeln bringen lassen, nicht verkommen lassen. Aber wir Menschen, wir haben den Himmel verdrängt. Wir wollten mit dem Himmel nichts mehr zu tun haben. Wir fühlten uns so stark, dass wir den Himmel nicht mehr brauchten. Aber seitdem sich die Menschen nur mit dem Diesseits beschäftigen, haben sie viel verloren. Viel. Sie haben ihre ganze Wirkung verloren. Die Christen haben nichts mehr Nein zu geben. Und wer nach dem Himmel strebt, sagt C.S. Lewis, dieser englische Philosoph, wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wir streben nach dem Himmel und die Erde fällt uns in den Schoß. Und wer nach der Erde strebt, dem geht sowohl Himmel wie auch Erde verloren. Und das ist eine merkwürdige Gesetzmäßigkeit, die wir durchaus auch aus anderen Gebieten unseres Lebens beobachten können. Zum Beispiel ist Gesundheit ein großes Gut, eine hervorragende Gabe, ein Geschenk Gottes. Aber wer nur noch für seine Gesundheit lebt, der wird bald zum Hypochonder. Der bildet sich dann alle möglichen Krankheiten ein. Gesundheit kriegt man nur als Zugabe, als Dreingabe. Gesundheit fällt einfach mit ab, wenn man das Streben auf ganz andere Dinge richtet, nämlich auf Sport, Arbeit, Vergnügen, bekömmliche Nahrung, frische Luft. Dabei fällt auch Gesundheit ab. Wer sich nur um seine Gesundheit bemüht, der wird sogar die Gesundheit verlieren. Wer sich nur um die Erde bemüht, um irdisches Leben, wer sich nur um sich selbst dreht, der wird die Erde, das Sterben, sich selbst verlieren. Wisst ihr eigentlich, wozu wir zwei Beine haben? Zwei? Das ist eine jüdische Legende und diese jüdische Legende sagt sehr klar, wozu der Mensch seine Beine hat. Die sagt, der Mensch hat zwei Beine und einen aufrechten Gang, nur deshalb, damit er mit beiden Füßen auf der Erde steht und mit Herz und Kopf in den Himmel reicht. Das ist doch gut. Der Mensch hat seine Beine nur dafür, dass er mit seinen beiden Beinen auf der Erde steht. Und er geht deshalb aufrecht und fällt nicht mit der Nase in den Dreck dieser Welt. Er hat seinen aufrechten Gang, damit er mit Herz und Kopf bis in den Himmel reicht. Und so soll für uns Erde und Himmel verbunden sein. So sollen wir, dafür sind wir geschaffen, nach oben schauen. Das ist selbstverständlich ein Bild. Ein Bild von derselben Sorte, wie wir sagen, der Himmel ist oben. Ein Bild von der Sorte, wie die Sonne geht auf und geht unter und jedes Kind weiß, dass die Erde sich dreht und die Sonne da bleibt, wo sie ist. Und trotzdem sagen wir, die Sonne geht auf oder unter. Und deshalb sollen wir nicht nur auf die Erde, sondern wir sollen genau auf den Himmel schauen. Dann bekommt man seinen aufrechten Gang und wird nicht verkrüppelt oder kaputt gehen. Und die Versuche des Menschen, den Himmel auf Erden zu schaffen, die sind allemal gescheitert. Die Versuche, wo der Mensch den Himmel auf der Erde einrichten wollte, haben stets nur die Hölle produziert. Und wo kein Gott mehr ist und alles nur noch leer ist, da ist nur noch Hölle, da ist nur noch Fressen und gefressen werden. Da kann man dann tatsächlich Himmelfahrt zum Vatertag machen, um sich zu besaufen. Denn wenn es kein Vater im Himmel mehr gibt, zu dem der Sohn Jesus Christus gehen kann, um die Macht anzutreten, dann können die Väter sich offensichtlich nur noch besaufen. Was ist los? Ich habe irgendwo gefunden, wenn die Menschen gottlos leben, werden die Sitten zügellos, die Mode schamlos, die Lügen grenzenlos, die Verbrechen maßlos, die Völker friedlos, die Schulden zahllos, die Regierungen ratlos, die Politik charakterlos, die Konferenzen endlos, die Aussichten trostlos, die Kirchen kraftlos und die Christen gebetslos. Was ist los? Der Teufel ist los. Die Hölle ist los. Aber seit dem Kommen von Jesus ist noch etwas ganz anderes los. Der Himmel ist offen. Die Freude ist los. Die Hoffnung hat Raum. Die Barmherzigkeit gewinnt. Die Versöhnung wächst. Die Liebe blüht auf. Wo Menschen sich an Jesus verschenken, ist der Himmel los. Gott sei Dank. Jesus hat die Macht angetreten. Er ist im Himmel, in der Dimension, die für uns unzugänglich ist, weil wir sie nicht erfassen oder gar fassen können. Er sitzt zur Rechten des Vaters, das ist das biblische Wort dafür. Er hat alle Macht. Und damit kommen wir jetzt gleich zum nächsten, aber ich muss noch ganz kurz einblenden, warum diese Wolke? Damit es keine Missverständnisse gibt. Die Wolke ist in der ganzen Bibel immer das Symbol der Gegenwart Gottes, seiner Nähe, seiner Allmacht. Gott kann sich uns nicht zeigen, ohne dass wir vergehen müssten, sagt die Bibel, ohne dass wir dadurch sterben würden. Er ist zu heilig für uns, zu groß, zu rein. Und so kommt diese Wolke und verhüllt und nimmt Jesus weg in das Reich Gottes, in seine Dimension, ein Symbol der Gegenwart Gottes. Mehr konnten die Jünger nicht sehen. Und so wird er auch wieder in Erscheinung treten, am Ende aller Tage, wenn er wiederkommt. Die Bibel sagt, er kommt in den Wolken. Und da werden wir ihn sehen, wenn er aus der für uns unsichtbaren Welt Gottes heraustritt, in unsere Sichtbarkeit. Und dann wird es entweder ein großes Erschrecken geben oder eine große Freude, je nachdem, ob man nun Christ ist oder nicht. Jetzt haben wir einen großen Herrn. Und er hat die Macht, die wir brauchen, um auf dieser Erde bestehen zu können. Als seine Zeugen, als seine Kinder. Als die, die von ihm beauftragt sind, sein Reich auf dieser Erde zu bauen und das Evangelium weiterzugeben. Und weil wir vielmehr dazu neigen, nach unten zu schauen und eigene Bauchnabelschau zu betreiben. Wie geht's uns denn gerade? Wie fühle ich mich denn gerade? Weil wir vielmehr auf das schauen, was uns Not macht, an Anfechtungen durch andere, durch uns selbst, weil wir das nach unten schauen schon so eingeübt haben, dass es viel mehr ist als das nach oben schauen. Deshalb werden wir auch so leicht heruntergezogen und deshalb muss uns die Bibel ermahnen, Kolosser 3, Vers 1, und suche das, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Nach oben sollt ihr gucken. Kopf hoch. Wir haben diese Ermahnung offensichtlich nötig. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass uns das auch heute hier ins Stammbuch geschrieben wird. Und wenn ihr alles wieder vergesst, dann nehmt das jedenfalls mit. Kopf hoch, schaut nach oben. Ihr habt es nicht nötig, euch kaputt machen zu lassen von dem, was dieses Leben als Leben verkauft. Ihr habt es nicht nötig, euch zerreißen zu lassen von dem, was Menschen uns vorschreiben. Ihr habt es nicht nötig, kaputt zu gehen, weil ihr mit euch selbst nicht fertig werdet. Kopf hoch. Das ist Himmelfahrt. Und wir haben allen Grund, den Kopf zu heben. Wir haben allen Grund deshalb, weil Christus die Macht hat und alles in der Hand hat und weil er es nicht zulassen wird und nicht zulassen will, dass einer von denen, die ihn lieb haben, verloren geht. Dass ein einziger von denen, die zu ihm gehören, aus seiner Hand gerissen wird. Er wird es nicht zulassen. Er ist der Herr der Welt und er hat Acht auf euch und passt auf, dass ihr nicht verloren geht, dass keiner von seinen Leuten verloren geht. Nur wir können ihm weglaufen. Deshalb die Ermahnung, sucht, was oben ist, Kopf hoch. Der Sog der Tiefe ist ein gefährlicher Sog. Und wer zu lange in den Abgrund schaut, der wird heruntergezogen. Die Macht aus der Tiefe oder die Macht aus der Höhe. Das ist für uns die Frage. Da erzählt ein Mann, vor 3 Jahren ist sein Sohn ausgewandert nach Kanada mit seiner jungen Frau. Und dann kamen die Briefe aus Winnipeg, in denen er alles berichtete. Die ersten harten Wochen, die sprachlichen Schwierigkeiten, das harte Arbeiten. Aber dann fand er eine gute Stelle und dann fingen die ersten Anschaffungen an. Alle Mühsal des Übergangs hatte sich gelohnt. Sie hatten jetzt ein eigenes Häuschen, sparten für sich, für die Eltern und auch für die Schwester, um sie rüberzuholen, das Nachkommen zu ermöglichen. Und nun war es soweit, sie hatten das Geld dafür zusammen. Und da sagte der Vater, Gerd hat uns den Weg bereitet und seine Augen leuchteten. Nur weil der Sohn schon drüben ist und mir helfen wird, kann ich es riskieren. Das hat mich nachdenklich gemacht. Nur weil der Sohn schon drüben ist, kann ich es riskieren. Das hat mich nachdenklich gemacht. Der Sohn ist uns vorausgegangen. Er bereitete alles vor. Er holt uns nach. Er sorgt für uns. Er trägt auch alle Kosten. Der Flug dahin ist bezahlt, nicht mit Geld, sondern mit seinem Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Das war der zweite Punkt. Sich. Jetzt kommt der dritte Punkt, sich zur Himmelfahrt stellen. Das heißt, nach oben schauen wirkt ansteckend. Und das heißt, als Zeuge leben. Sich zur Himmelfahrt stellen heißt, als Zeuge leben. Wer Jesus kennt, darf das bezeugen. Wir haben keine Geheimreligion. Und alles, was wir wissen und glauben, steht in diesem Buch in der Bibel geschrieben. Und dieses Buch ist für jeden, der es will, zugänglich in unseren Breitengraden. Die Welt wird es nicht verstehen, wo unsere Kraftquellen liegen. Natürlich nicht. Aber wir dürfen es bezeugen. Und der, der es selbst erfahren will, der kann es erfahren. Nicht umsonst ist Himmelfahrt auch immer der Tag der Weltmission. Blumhardt hat gesagt, ein deplatziert gesagtes Wort ist besser als ein gut platziert verschwiegenes. Nochmal, ein deplatziert gesagtes Wort ist besser als ein gut platziert verschwiegenes. Wir kennen meistens nur den zweiten Teil dieser Aussage, das gut platziert verschwiegene. Also ein Wort zur Zeit oder zur Unzeit. Ein Wort, das eigentlich gar nicht passt. Wenn man vielleicht nur stört, wenn man sich auf einer Geburtstagsfeier auf einmal zu Jesus beginnt. Und das den ganzen Rahmen dann sprengt, die ganze Feierlichkeit welch macht. Ja, das ist dann unhöflich womöglich, aber man bekennt sich doch zu Jesus. Zu diesem deplatziert gesagten Wort von unserem Herrn, der die Welt in der Hand hat, der unser Leben regiert. Gott sei es gedankt, dass wir das tun dürfen. Wir dürfen es ja weitergeben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir bringen hier keine Schnürsenkel oder Badesalz, sondern wir bringen den Menschen die Seligkeit, damit einer für immer gerettet werden kann, dass er nicht verloren gehen muss. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat und gen Himmel fährt, da schickte sie hinaus. Das haben wir gehört im Evangelium. Da schickte sie hinaus und nimmt sie nicht einfach mit. Manchmal könnte man sich das wünschen und sagen, warum lässt Jesus uns denn hier? Warum nimmt er uns denn nicht einfach mit? Da kommt einer zum Glauben und schwupps ist er weg. Mit Jesus verschwunden von dieser Erde und aus dem Alltag unseres Lebens. Nein, so eben nicht. Sondern hier zeigt Jesus an uns, wie er neue Menschen macht. Hier zeigt Jesus, dass er die Macht hat, wenn er das Unmögliche schafft und Menschen ändert. Und was ist das für eine Arbeit? Für eine gnadenlose, beschwerliche Arbeit, wenn er uns verändert. Und dann schickt er diese veränderten Menschen los. Nach Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Jerusalem, da wo man selbst lebt, in seinem engsten Familien- und Bekanntenkreis. Da sollt ihr meine Zeugen sein, sagt Jesus. Dann nach Judäa und Samaria, in das Umfeld eures Lebens, bei euren Arbeitskollegen, Freunden, im Verein, wo immer ihr seid, da sollt ihr meine Zeugen sein. Und bis ans Ende der Welt, da wo die Mission noch heute hingehen kann und da, wo die Türen noch offen sind, zu all denen, die noch nichts gehört haben, da sollt ihr meine Zeugen sein. Kein Platz, kein Ort auf dieser Welt, der Jesus nicht kennenlernen sollte. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Ich habe mich gewundert, als ich es mal wieder las. Jesus schickt die Jünger los. Er ist vor ihren Augen verschwunden. Da sind sie nicht nach Haus gegangen und haben Trübsal geblasen, dass ihr Herr jetzt nicht mehr vor ihren Augen ist, sondern sie gingen fröhlich zurück. Mit großer Freude, heißt es. Fröhlich. Unglaublich. Sie haben gelobt. Sie haben gedankt. Sie haben angebetet. Sie sind im Tempel gewesen. Sie haben auf Pfingsten gewartet. Aber sie waren nicht verzagt. Sie haben keine Traurigkeit gehabt, sondern sie haben sich gefreut, weil sie wussten, wenn Jesus sie schickt, dann gibt er ihnen dazu auch die Kraft. Eine Legende erzählt zum Schluss, als Christus zum Himmel aufgefahren war, fragten ihn die Engel, wie es denn nun mit seinem Reich auf dieser Erde weitergehen sollte. Und Jesus antwortete, ich habe doch meine Jünger auf Erden. Aber die Engel, die sahen, wie unbedeutend, wie schwach und verzagt die Jünger waren, fragten erschrocken, Herr, hast du denn keinen anderen, keinen besseren Plan, nicht mal einen Plan B? Und Jesus antwortete, nein, einen anderen Plan habe ich nicht. Einen anderen Plan habe ich nicht. Ja, seht ihr, was an uns hängt? Wir sind der Plan Gottes für diese Erde. Und Himmelfahrt, die Macht Jesu über diese Erde, die Macht Jesu über diese Zeit. Himmelfahrt ist die Macht Jesu, die in deinem Leben heute schon spürbar wird. Amen.